Hello, can we have silence? We start now with the next.
Bitte Ruhe jetzt. Wir wollen mit dem nächsten Panel weitermachen.
Please. Okay, I have the honor to introduce.
Ich habe die Ehre, das vierte Panel vorzustellen, was jetzt beginnt.
Which is on the frontiers of science.
Das geht über die Pioniergebiete der Wissenschaft, die neue Wirtschaftsplattform für, auf der Grundlage der Kernfusion und die Zukunft der Menschheit im Weltraum. Neue Wissenschaften, neue Technologien ist nicht bloß irgendwie ein Instrument, es ist die Grundlage für eine neue Gesellschaft. Wir haben heute also drei interessante Redner. Wir beginnen. Zwei Sprecher werden sich mit der Weltraumtechnik befassen und anderen Weltraumfragen. Aber zuerst werden wir Adeline Jetty. Alain Gachet, der viele Preise auch von der NASA bekommen hat, für die NASA arbeitet. Er ist heute der Vorsitzende der Radar Technology International in Frankreich und über Wasser- und Ölforschung hat er betrieben. Dann kommt Mr. Sandow. Auch ein Spezialist für Satellitenanwendungen und arbeitet als technischer Direktor für Satelliten- und Weltraumanwendungen der Internationalen Akademie der Astronautik. Und dann haben wir Adeline Jetty, die für die Afrika-Sektion der Internationalen Atomenergiebehörde arbeitet und derzeit als selbstständige Beraterin tätig ist. Herr Gachet hat jetzt das Wort.
If the technical setup is ready.
Technik soweit ist.
Guten Tag. Ich habe nichts mit Politik zu tun, überhaupt nichts. Und ich bin nur Wissenschaftler. Ich werde Ihnen eine sehr seltsame Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, die mir geschehen ist vor etwa 15 Jahren. Sie kennen alle diese Bilder. 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und 5,3 Milliarden, zwei Drittel der Weltbevölkerung werden im Jahr 2050 in Gebieten leben, in denen das Grundwasser stark belastet ist. Sie haben vom Klimawandel gehört. Das ist nichts Neues. Wir können heute ganz dringend spüren. Die Grundwasserspiegel sinken immer mehr. Und wir haben eine fantastisch wachsende Bevölkerung. Klimawandel und Bevölkerungswachstum heißt, dass das Wasserbedarf wächst und das Wasserangebot sinkt. Diese Zahlen ist etwas, was die Menschheit bisher noch nie gesehen hat. Zu Beginn der Menschheit, da hatten wir ungefähr 5000 Menschen 10.000 vor Christus. Das ist nach der Erfindung der Landwirtschaft auf 250 Millionen angewachsen, etwa zur Zeit von Christi Geburt. Und plötzlich, mit dem plötzlichen Anstieg nach der industriellen Revolution, wie gehen wir damit um? Das ist ein ein Paradigma, das das Schiller-Institut gerne sieht. Und wir müssen sehen, was wir da tun können. Denn der Schlüssel zur menschlichen Evolution ist es, Schwierigkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Und wir sind sehr glücklich, denn nach den Berechnungen der NASA, die die Welt mit Satelliten beobachten seit 30 Jahren, sie haben verstanden, dass das gesamte Wasser, was die Menschheit bisher verbraucht, diese ganz kleine Blase ist. Das heißt, die Menschheit entwickelt, lebt von den Flüssen und Seen, aber ein größter Teil des Trinkwassers ist im Untergrund. Das ist 30 Mal mehr als alles Wasser, was bisher angezapft wurde. Das ist also ein großes Glück für die Menschheit. Das ist Wasser für die Zukunft. Aber wo soll man es finden und wie kann man es finden? Das ist die Herausforderung. Tatsächlich, ich komme ursprünglich aus der Ölindustrie. Wir haben eigentlich nicht mit Wasser zu tun. Wasser wird nicht an den Börsen gehandelt und es scheint keinen Wert zu haben aus der Sicht der Industrie. Ich habe also für Shell-Öl Öl gesucht in Libyen und wir haben ein Radaroptik genommen, das ist aus 800 Meter Höhe und da habe ich dieses hier entdeckt. Das ist ein Monster mit Radar, das ist Feuchtigkeit in der Oberfläche. Das ist, sind Unebenheiten der Oberfläche und die Helligkeit, die sehen wir, die ist die Reaktion auf, da ist also eine Wasserpipeline geplatzt und das ist da herausgeflossen und das kann man dort sehen. Das ist bei dem großen, vom Menschen gemachten Fluss. Es war ganz zufällig, dass ich dieses Bild auf der Suche nach Öl gefunden habe. Und das ist die Größe dieses Wasserpipeline. Und das gab mir die Idee, dass man Wasser im Untergrund mit Hilfe von Radar finden könnte. Das ist eigentlich Folge eines völligen Zufalls. Man hat ein Radarbild. Aber in diesem Bild hat man zwei Effekte, das heißt Oberflächenunebenheiten wie Felsen, Metallstücke und Feuchtigkeit. Jetzt ist die Aufgabe, die Unebenheiten an der Oberfläche wegzurechnen und stattdessen nur die Feuchtigkeit zu betrachten. Und das ist eine große Herausforderung. Und indem man die Bilder aus dem Weltraum kombiniert, Geophysik und was immer wir wissen über die Erde, und zunächst mal herausrechnen die Wirkung der Unebenheiten durch mathematische Algorithmen, sodass nur die Folge der Feuchtigkeit kommt. Das war 2 Jahre intensive Arbeit, bis wir diese Computerprogramme entwickelt hatten. Und wenige Wochen, nachdem wir diese Sachen Computerberechnungen erstellt hatten oder entwickelt hatten, wenige Wochen später brach der Konflikt in Darfur aus. Und man hat uns dann kontaktiert, weil man wusste, dass wir daran arbeiten. Und wir wussten, dass etwa 50.000 Menschen aus dem Sudan geflohen ist, dass Hier gibt es 250.000 Menschen, die aus dem Sudan geflohen sind. Und wir haben versucht, sie in Camps zu unterzubringen. Und man gibt Millionen aus, um Wasser per LKW dorthin zu bringen. Man hat uns gefragt, könnt ihr uns Wasserquellen in der Nähe suchen? Und wir wussten nicht, wir haben dann einfach mal unsere Sachen angewendet, um zu sehen, ob wir was wir finden können. Das ist, man sieht hier, das ist eine große Fläche, 400 Kilometer ist der Maßstab. Das sind 200.000 Quadratkilometer und da sind 3 Millionen Menschen in Lagern. Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Dieses System erlaubte es uns, von diesem Bild zu diesem Bild überzählen. Das ist die gleiche, aber hier sehen wir das Bild 20 Meter im Untergrund durch diese speziellen Computerprogramme, die uns das herausgerechnet haben. Wenn diese dort, wo Helligkeit ist, dort ist Wasser. Das sind also unterirdische Ströme. Und wenn wir so etwas sehen, wir mussten dann beweisen, dass dort tatsächlich Wasser ist. Und wenn man dann vor Ort hingeht, dann ist man auf einmal in einer ganz anderen, man ist auf einmal wie ein Flüchtling. Man erlebt, was die Flüchtlinge dort sehen. Sehen Sie hier zum Beispiel die verdursteten Viehherden. Und natürlich ist man auch bedroht. Die UN haben uns geschützt, die Friedenstruppen. Und nur, damit einer hier durch das Land reisen konnte, mussten alle diese Männer eingesetzt werden. Und das Resultat ist, in 2 Jahren wurden 1700 Brunnen gebohrt. Die Erfolgsrate stieg von 33 auf 98%. Wir haben jetzt Trinkwasser, um 33 Millionen Menschen mit Wasser zu versorgen. Wir haben eine halbe Milliarde US-Dollar für Wassertransport eingespart. Und das ist das Resultat eines Traumes. Denn als ich dieses Leck an der Pipeline in Libyen gesehen habe, da habe ich mich entschieden, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen. Man tritt durch einen Vorhang und man entdeckt auf der anderen Seite eine völlig neue Welt. Und das haben wir 2011 nochmals erlebt. Das ist also eine sehr schlimme Dürre in Nordkenia. Das sind 33 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia betroffen. Und 2007 war der Nordteil von Syrien betroffen, hat dort die Viehherden, die Felder zerstört und die Menschen sind in die Städte geflohen. Das war einer der Auslöser des arabischen Frühlings in Syrien, was sicherlich möglich dazu beigetragen hat. Diese Dürre in Kenia war wirklich die Hölle. Und ich kam dann dorthin und habe versucht, Wasser zu finden. Das in diesem Gebiet an der Grenze zu Südsudan und Uganda, das ist das sogenannte Turkana-Gebiet, eine ganz verzweifelte Lage. Und als ich gebeten wurde, dort Wasser zu finden, da war ich eigentlich verzweifelt. Man sieht überhaupt kein Wasser. Das Wasser, was man sieht, ist Brackwasser, also salziges Wasser. Und da gab es ein gewaltiges Flüchtlingslager mit 200.000 Flüchtlingen noch heute. Wir mussten also sicherstellen, dass es dort überhaupt genügend Wasser gibt. Deswegen musste ich die Geologie dieser Region untersuchen, um festzustellen, ob es dort überhaupt genügend Wasser gibt in Turkana. Und dann habe ich noch was ganz anderes entdeckt, was noch viel wichtiger ist. Ich kam also von diesem Bild, das ist ein optisches Bild. Dann kommen wir zu einem Bild, wo die Oberflächen Unebenheiten rausgerechnet. Und dort haben wir schwarze Löcher gefunden. Das heißt, dort ist dort kommt Wasser hin, aber es geht weiter in den Untergrund. Das ist also eine Gelegenheit, Tiefwasser zu finden. Und wir haben hier mit Geophysik und allen möglichen anderen Daten, wir konnten also aus diesem Bild dieses Bild machen. Wir haben 5 große Ziele gefunden, wo es lohnen würde, nach Wasser zu bohren. Diese große blaue Fleck ist so groß wie halb Belgien. Dort wurde noch nie nach Wasser gebohrt. Das ist in der Nähe der Hauptstadt von Turkana. Vielleicht 10 Milliarden Kubikmeter. 200 Milliarden Kubikmeter. Doppelt so viel wie der Genfersee. So sieht diese Region aus, es ist völlig trocken. Als ich gebeten wurde, dort zu, als ich gesagt habe, lass uns dort nach Wasser bohren, uns wurde gesagt, ihr seid verrückt. Aber das ist mein Traum. Wenn wir dort Wasser finden, dann wird die, werden die Spielregeln völlig verändert. Nun eine Bohrung 400 Meter in die Tiefe, das ist also Tiefenbohrung. Und ich hatte einige Echolot-Untersuchungen von der Öl. Und aus diesen seismischen Querschnitten war ich überzeugt, dass es dort große Grundwasservorkommen geben musste.
And I found the water.
Und ich habe das Wasser gefunden. Es war dort.
Milliarden
Kubikmeter Trinkwasser warteten dort auf uns. Diese Frauen mussten bis dahin 40 Kilometer jeden Tag laufen, um Wasser für ihr Vieh und ihre Kinder zu holen. Und das war noch dazu salziges Wasser. Und als man mich für verrückt erklärte, dass ich dort bohren wollte, da schauen wir uns Lodwar an. Das ist die Stadt mit 10.000 Menschen, das ist die Hauptstadt der Armut, wo die Frauen den Müll vor der Stadt durchsuchen, um Nahrung für ihre Kinder zu finden. Nun, Lodwar ist hier, man hat eine große schwarze Fläche, bloß 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Niemand war je auf die Idee gekommen, dort 200 Meter in die Tiefe zu bohren. Und da ist also ein Grundwasserleiter.
Yes, next one. Okay.
And the seismic und man sieht hier wieder das seismische Bild, also Echolotbild, wo Wasservorkommen vorkommen. Das sind etwa 10 oder 12 Millionen. Das ist also 4 Kilometer tief als Becken. Und dann sieht man das Potenzial. Diese Kinder haben noch nie Wasser gesehen.
Now we have jumped from hell to prosperity.
haben wir einen Sprung aus der Hölle in Wohlstand gemacht. Die Frauen, die vorher im Müll nach Nahrung gesucht haben, haben jetzt ihre Würde wiederhergestellt. Sie haben Vieh, sie kriegen Milch von ihren Ziegen, jetzt können sie ihre Kinder ernähren. Sie brauchen keine Hilfe mehr. Die Regierung muss nur genug ausgeben, um dort die Wasservorkommen zu erschließen. Das sind gewaltige Wasservorkommen. Und das, was noch wichtiger ist, es sind Vorkommen, die sich wieder auffüllen. Das letzte Kapitel, der Irak. Wir haben mit den irakischen Behörden vor 5 Jahren angefangen zu diskutieren über zur Zeit von al-Maliki.
I am blocked. Okay.
So the WATEX program in Iraq. Das WATEX-Programm im Irak wurde finanziert von der EU und der UNESCO und von meiner Firma RTI umgesetzt. Dr. Maliki ist hier im Bild. Wir haben also beschlossen, den gesamten Irak zu untersuchen. Das ist keine kleine Fläche. Das ist ein sehr, sehr großes Bild. Jedes Pixel ist 6 Meter am Boden. Und Radar ist ja sehr, was man da sieht, sind die Dächer von Bagdad, von Erbil, Mosul, Anbar, und hier, man sieht den Euphrat und Tigris. Und das ist ein Gemisch von Signalen von Feuchtigkeit und Oberflächenunebenheit. Und wenn man jetzt die Oberflächenunebenheit wegrechnet, dann sieht man die Feuchtigkeit. Und das ist ein Bild, wie man es bisher noch nie gesehen hat. Es ist völlig neu. Es bedeutet, dass man jetzt die Bodenfeuchtigkeit bis in 20 Meter Tiefe. Das hat sehr viele Konsequenzen. Unmittelbar, wenn man Bäume pflanzen will, dann sollte man nicht in die schwarzen Gebiete gehen, weil da das Wasser tiefer als 20 Meter ist und die Bäume gar nicht so tief ihre Wurzeln in den Boden dringen. Wir sehen Tigris und Euphrat, die sind lächerlich, weil die Türken mit ihren Staudämmen den Wasserfluss gestoppt haben. Aber da in Kurdistan, und das könnten wir auch nach Syrien erweitern, ich hatte nicht das Budget dafür, aber überlegen Sie sich, was Sie da in Syrien haben. Da haben wir eine Wüste, aber da ist offensichtlich Feuchtigkeit. Wir müssen verstehen, wo diese Feuchtigkeit herkommt. Und dort sind nie Flüsse geflossen. Nun, und nach diesem Bild haben wir alle Schlüsselinformationen für den Wiederaufbau des Irak. Ich rede vom Irak, weil wir uns nur mit dem Irak befasst haben. Aber das hat für den Rest der Region, kann man dasselbe tun. Schauen Sie uns diese Region um Jebel Jinzah an. Das ist ein großes Gebiet. Das ist wunderschönes Land, guter Boden. Sie können Getreide anbauen. Die Felder sind dort aufgegeben wegen des Krieges. Aber sie haben dort Getreidesilos, die man wiederherstellen kann. Und wir können dem Ende der Welt ein Ende setzen. Das ist Jindra-Stadt, da waren also, die Stadt ist völlig zerstört. Es gibt also keine desperaten Situationen ohne Lösung. Muss sich daran erinnern, dass man im Leben keine Probleme hat, sondern man hat Fragen und man muss die Antworten finden. Diese neue Vision der Welt wird also neue Grundwasservorkommen enthüllen. Sie wird die Politiker dazu führen, ihre Ziele zu priorisieren. Man kann den Wiederaufbau beschleunigen. Und man kann, wir wissen aufgrund der Auflösung ganz genau, wo wir hin können. Das wird also die geopolitische Gleichgewicht des Grundwassers verändern. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Wissenschaft vor allem im Dienste und dem Fortschritt der Menschheit stehen muss.